Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt.
Auf LinkedIn informieren wir Sie über jede neue veröffentlichte Folge unserer Kurzgefragt-Reihe. Jetzt LinkedIn-Follower werden, um keine AUA-Podcast-Folge mehr zu verpassen. Den Link dazu finden Sie in der Folgenbeschreibung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Wir sprechen heute über Mitarbeiter als Einfallstor für Cyberangriffe. Dass Cyberangriffe zugenommen haben und in der Regel ganz klein mit sogenannten Phishing-E-Mails beginnen können, möchte man sagen, ist ja kein Geheimnis mehr. Was aber setzen Arbeitgeber dem entgegen und wie befähigt man Mitarbeiter, ihren Teil zur Abwehr beizutragen? Lieber Dr. Lellay, was sind eigentlich Cyberangriffe? Es wird ja mittlerweile schon von globalen Hackerwellen gesprochen.
Richtig, das ist ein Begriff, der immer wieder kommt und Cyberangriff ist auch ein Begriff, der in den Medien sehr präsent ist. Es gibt keine gesetzliche Definition, es gibt aber mehrere sehr zuverlässige Stellen, die da auch sich um eine Definition bemühen. Zum Beispiel sagt die Bundesregierung, also unsere Regierung, sagt, ein Cyberangriff, das ist die Einwirkung auf ein oder auch mehrere informationstechnische Systeme, also ein IT-System, das passiert durch den Cyberraum, also regelmäßig online durch das World Wide Web. Und das Ziel des Cyberangriffs ist immer, die IT-Sicherheit durch informationstechnische Mittel ganz oder teilweise zu beeinträchtigen. Und dann sagt zum Beispiel Microsoft, ja auch keine ganz unwichtige Company in diesem Bereich, Cyberangriffe, die sind eben darauf gerichtet, wichtige Dokumente oder Systeme im geschäftlichen oder privaten Computernetzwerken zu beschädigen oder die Kontrolle über solche Systeme zu erlangen. Also ziemlich groß das Ganze. Wichtig ist es, es ist ein aggressives Vorgehen und es richtet sich immer gegen die IT-Infrastruktur. Und deswegen ist es auch ein Thema, was gerade Personalabteilungen im Blick haben müssen, denn ohne IT, ohne funktionierende IT-Infrastruktur ist ja heute ein Unternehmen nicht mehr zu führen. Das ist undenkbar.
Und jetzt hat jeder natürlich was vielleicht anderes vor Augen. Ich würde da gerne einmal einen Fall vielleicht konstruieren, damit wir uns daran so ein bisschen langhangeln können. Auf welchen Wegen kommt diese Schadsoftware eigentlich ins Unternehmen? Also wie sieht ein ganz klassischer Fall eigentlich aus?
Der klassische Fall ist leider ein Klassiker im wahrsten Sinne des Wortes, denn der begleitet uns schon viele Jahre, fast schon Jahrzehnte. Das ist nämlich der Fall, dass gar nicht so hochgerüstete Hacker mit ganz ausgeklügelten Software- und IT-Kenntnissen sich in das Unternehmen in Anführungszeichen hineinmogeln, sondern der klassische Fall sieht ja leider immer noch so aus, dass die Schadsoftware, also der Beginn eines Cyberangriffs, durch die eigenen Mitarbeiter und da in der Regel natürlich unbeabsichtigt ins Unternehmen reingeholt wird. Das heißt also, man klickt auf die berühmte E-Mail, die von dem unbekannten Absender, manchmal sogar im gebrochenen Deutsch oder Englisch formuliert, geschickt worden ist. Man klickt auf das unbekannte Attachment, die unbekannte Anlage zu der E-Mail und dann geht es los. Das ist nämlich das Einfallstor des Cyberangriffs. Also da ist leider der Mensch, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach wie vor im Fokus.
Nun sind ja die Methoden ein bisschen raffinierter geworden und da fragt sich natürlich, welche Rolle spielt mittlerweile die KI, also die künstliche Intelligenz?
Die künstliche Intelligenz ist ja auch aus unserem Arbeitsleben und Berufsleben nicht mehr wegzudenken und auch eben im negativen und teilweise auch im positiven Sinne hier in diesem Zusammenhang, denn es gibt hier zwei Seiten der Medaille. Einerseits kann es sein, dass wir Systeme sehen, künstliche Intelligenz steuert Systeme, die ein attraktives Ziel für Cyberangriffe sind und dann eben die künstliche Intelligenz dafür eingesetzt wird, gerade durch große Datenmengen und deren Einsatz von entsprechender Technologie, sich Zugang zu verschaffen in die IT-Sicherheitssysteme des Unternehmens. Andererseits kann es aber auch umgekehrt sein, kann künstliche Intelligenz eben auch bei Schutzmaßnahmen zur Verbesserung der IT-Sicherheit eingesetzt werden. Das heißt, unterm Strich kann man sagen, künstliche Intelligenz im Positiven und im Negativen ist, man wundert sich ja nicht darüber, bei den Cyberangriffen ganz vorne mit dabei.
Dann lassen Sie uns weiter vom Allgemeinen zum Besonderen gehen. Welche Abwehrmaßnahmen gehören mittlerweile zum Standard?
Die Ausgangssituation, und das ist meiner Erfahrung nach auch etwas, was nach wie vor leider in vielen Unternehmen unterschätzt wird. Die Ausgangssituation muss immer sein, dass man erstmal das Bewusstsein dafür schafft oder das Bewusstsein dafür erlangt, dass man selber, also man als Unternehmen, Angriffe von Cyberkriminellen erwarten kann, also solchen Angriffen ausgesetzt werden kann. Da gibt es ja nach wie vor, gerade auch im Mittelstand, viele Unternehmen, viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die sagen, naja, das ist doch nicht unser Problem, uns wird das schon nicht passieren, wir sind doch viel zu klein oder wir sind doch viel zu uninteressant und so weiter und so weiter. Das ist alles ganz, ganz fahrlässig so zu denken, denn es ist doch so, dass gerade auch im Mittelstand, gerade bei den kleineren und auch Kleinstunternehmen die Attraktivität für Cyberkriminalität sehr, sehr zunimmt. Und deswegen hat man eben auch hier mit dem Standard zu arbeiten. Das fängt natürlich dabei an, dass man ein entsprechendes IT-Sicherheitskonzept hat. Das geht weiter damit, dass man die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen, die eben State of the Art zurzeit sind, zum Beispiel das Multifaktor-Authentifizieren von wichtigen IT-Systemen und ähnliche Zugriffsbeschränkungen, dass man das eben in den Unternehmen umsetzt und zum Beispiel dann auch, dass man entweder Zugriff auf interne Expertise hat, die eigene IT-Abteilung, oder zumindest zuverlässigen Zugriff hat auf externe Initiativen und auch Experten, die einem in solchen Fällen helfen können, die Abwehrmaßnahmen umzusetzen.
Dann kommen wir zum Faktor Mensch. Wie sensibilisiert man die Mitarbeiter und wie könnte möglicherweise ein Leitfaden aussehen, der erstmal ganz standardisiert und allgemein gehalten ist?
Das ist eine super spannende Frage, Herr Krabbe, deswegen nämlich, und das ist ja ein gutes Zeichen und eine gute Nachricht. Die Sensibilisierung von der Belegschaft, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die muss ja gar nicht auf so technisch hohem Niveau erfolgen. Da können wir wieder auf unseren Klassiker zurückkommen. Die simpelsten Sicherheitsmaßnahmen, zum Beispiel die, dass allen bewusst ist, dass man eben unerkannte E-Mail-Absender oder unerkannte E-Mail-Attachments nicht öffnet. Das sind also so die Standarddinge, die gehören natürlich in solche Leitfäden rein. Das heißt also, Mitarbeiter müssen dafür erstmal sensibilisiert werden, dass es eine solche Gefährdungslage, so wird das ja auch genannt, gibt. Und dann ist es einfach so, dass man im Bereich der Schulung und des Trainings in Bereichen Cybersicherheit nach vorne gehen muss. Da müssen regelmäßige Schulungen angeboten werden. Das sind die Themen Passwortsicherheit, das sind die Themen wie regelmäßige Aktualisierung von Antiviren. Programmen. Das sind die Themen wie Verwendung von VPN-Zugängen, also sichere Netzwerkzugänge. Ganz einfache Sachen im Grunde genommen, aber die müssen regelmäßig in die Belegschaft reingebracht werden. Und das Bewusstsein für die Gefahrenlage, das muss geweckt und geschärft werden.
Und beim Thema Schulung werden natürlich noch andere sehr hellhörig. In dem Fall meine ich den Betriebsrat. Inwiefern ist der bei Schulungen oder bei den Inhalten der Schulungen involviert?
Das Betriebsverfassungsgesetz gibt ja hier den Rahmen vor in den Paragraphen 98 bzw. 96 und folgende sind die Maßnahmen der betrieblichen Berufsbildung aufgeführt, bei denen der Betriebsrat mitbestimmen soll und darf. Das können hier auch solche Fälle sein, wo also zu Cybersecurity, zur Datensicherheit, zur IT-Sicherheit geschult wird. Umgekehrt ist es dann auch so, wenn man über den Bereich der reinen Abwehr von Angriffen hinausgeht, vielleicht sogar in den Bereich der technischen Einrichtungen reingeht, die mit solchen Systemen, mit solchen Konzepten in Zusammenhang stehen, dann gibt es ein weiteres Mitbestimmungsrecht in dem hier bei uns ja so oft schon genannten Paragraphen 87 Absatz 1 Nummer 6 BetrVG, also die technischen Einrichtungen. Und da ist der Betriebsrat sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Player auch in diesen Bereichen und ist nach Möglichkeit, da ganz vorne und ganz zeitnah mitzubeteiligen und einzubeziehen.
Und das Ganze ist ja sehr IT-lastig, haben wir ja schon dargestellt. Ist denn die IT-Abteilung die richtige Abteilung, die verantwortlich für das ganze Thema sein sollte? Oder sollte es da eine übergeordnete Abteilung möglicherweise geben? Sollte man das bei Compliance ansiedeln, in der Geschäftsführung? Also wo ist die richtige Stelle, um das Ganze zu koordinieren?
Das ist ein ganz neuralgischer Punkt in der Praxis, denn wir haben es ja hier mit einem Bereich zu tun, der tatsächlich in ganz, ganz hohem Maße von komplizierter und auch für Nicht-Fachleute ganz schwer, teilweise nur verständlicher Technologie geprägt ist. IT-Sicherheit ist ja ein Bereich, der da sozusagen in das Herz der Informationstechnologie auch reingeht. Und da hat man natürlich erstmal die fachlichen Expertinnen und Experten im Unternehmen, zum Beispiel eben in der IT-Abteilung oder durch externe Experten. Andererseits ist es aber auch so, und davor darf man nicht die Augen verschließen, dass die IT-Sicherheit ganz klar ein Verantwortungsfeld der Geschäftsleitung ist. Und da kann man dann gucken, ob man sich jetzt über Aktiengesellschaften unterhält. Da ist es in den Paragraphen 93 Absatz 1 Aktiengesetz geregelt oder bei den GmbHs im Paragraphen 43 Absatz 1 GmbH-Gesetz. Da ist immer von der Sorgfaltspflicht für die ordentliche und gewissenhafte Geschäftsleitung die Rede. Und das umfasst ganz klar auch die IT-Sicherheit. Das heißt, die Verantwortung, die zielt dahin, die zielt ganz nach oben in die Geschäftsleitungen, in die Vorstands- und Geschäftsführungen.
Dann lassen Sie uns wieder in die Praxis gehen zum Ausgangsfall. Welche Ansprüche kann man eigentlich gegenüber Mitarbeitern geltend machen, die sich nicht regelkonform verhalten, also die die Leitlinien ignorieren und so möglicherweise einen Schaden verursachen? Also ich denke da an den innerbetrieblichen Schadensausgleich. Findet der hier wiederum Anwendung?
Der innerbetriebliche Schadensausgleich ist die Ausgangslage. Das ist ja die ständige Rechtsprechung unseres Bundesarbeitsgerichts, dass es im Arbeitsverhältnis ein untechnisch gesprochen abgemildertes Schadenersatzregime geben muss, vor dem Hintergrund, dass ja immer gesagt wird, naja, die Arbeitgeberin, die hat eben größeren Einfluss auf die Rahmenbedingungen, wo es zu Schadensereignissen kommen kann. Aber, und hier kommt das große Aber, hier haben wir es in aller Regel mit anderen Konstellationen zu tun, wo man ganz schnell wieder im allgemeinen Zivilrecht und damit mit einer Haftung von Arbeitnehmern es zu tun hat. Das ist ja der Paragraph 280 Absatz 1 BGB. Denn wenn man sich mal vor Augen hält, wie werden denn solche Schäden entstehen? Wie kann es zu solchen Schadensersatzansprüchen kommen? Da wird man zumindest dann, wenn das Unternehmen gutes IT-Konzept und gute Mitarbeiterschulungen im IT-Sicherheitsbereich hat, schnell so sein, dass das Unternehmen sagen kann, wenn es zum Schaden kommt, den Mitarbeiter verschulden, dann haben wir es hier mindestens mit grober Fahrlässigkeit, vielleicht sogar mit Vorsatz zu tun. Und dann sagt ja auch der betriebliche Schadensausgleich, dann müssen Arbeitnehmer auch haften. Und so sind die Fälle auch ganz, ganz häufig in der Praxis.
Und nicht nur in dem Fall, wenn möglicherweise ein Mitarbeiter Teil des Problems ist, sondern wenn man das ganze Problem natürlich von außen sieht, sollte der Weg zur Staatsanwaltschaft oder den Ermittlungsbehörden in jedem Fall gesucht werden oder gibt es Fälle, wo man sagt, das regeln wir hier allein?
Ich gebe jetzt mal wieder die Meinung, die ich immer wieder höre. Wir sind da auch regelmäßig auch in der Beratungspraxis in Kontakt mit der Meinung, die ich höre von den Strafverfolgungsbehörden. Es gibt ja in fast allen Bundesländern und ich glaube sogar mittlerweile in allen Bundesländern bei den Landeskriminalämtern solche Cybercrime-Kompetenzzentren. Zum Beispiel das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen hat ein Cybercrime-Kompetenzzentrum. Und wenn man da mit den Staatsanwältinnen und Staatsanwälten, die übrigens sehr kompetent, auch technisch sehr kompetent sind, spricht, dann sagen die natürlich, ja klar, wenn bei euch irgend sowas passiert, sofort kommt ihr bitte zu uns, sofort erstattet ihr bitte Strafanzeige und sofort werden wir euch entsprechend helfen. Das wird manchmal aus Unternehmenssicht ein bisschen mit Zurückhaltung gesehen, weil man sich ja nicht gerne so unbedingt sofort die Staatsanwaltschaft ins Haus holt. Ich empfehle immer, das Ganze wirklich sich genau anzuschauen. Im Zweifel, ja, sollte man die Strafverfolgung einschalten, dann aber bitte auch tatsächlich die kompetenten Stellen, also die Cybercrime-Kompetenz-Center, aber nicht als Automatismus erstmal drauf gucken, was es konkret gibt. Im Übrigen gibt es ja auch in den entsprechenden gesetzlichen Regelungen, zum Beispiel in der DSGVO Artikel 33, eine Meldepflicht. Die geht dann nicht zur Staatsanwaltschaft, sondern zur Datenschutzaufsicht, wenn es Datenlecks gibt. Das ist ja ganz häufig der Fall bei IT-Sicherheitsvorfällen oder sogar, wenn wir über kritische Infrastruktur uns unterhalten. Da gibt es ja das Gesetz zu der Sicherheit in der Informationstechnologie. In Paragraphen 8b steht da auch was drin, dass man die Behörde informieren muss bei IT-Störungen. Also da ist der gesetzliche Rahmen doch recht eng gesteckt.
Ich will nochmal zurück auf die Ermittlungsbehörden. Also steckt da möglicherweise, vielleicht auch berechtigterweise, die Angst dahinter, dass Ermittlungsmaßnahmen in irgendeiner Form dem Betrieb oder den Betriebsablauf schaden können oder beeinträchtigen können?
Richtig, das ist so und ich darf das hier sagen und lehne mich da auch gerne mal etwas aus dem Fenster. Wenn man das in der Praxis betrachtet, dann ist es auch leider häufig der Fall. Das ist nicht böse gemeint. Es ist einfach nur in der Interessenlage. Die Ermittlungsbehörden sind sicherlich nicht so, dass die kommen und sagen, naja, wir sind jetzt mal hier, um den Betriebsablauf zu stören. Aber faktisch ist es doch ganz häufig so, dass die Maßnahmen, die die einleiten, in vielen Fällen nur sehr schwer kompatibel sind mit einem ordnungsgemäßen Geschäftsablauf und einem Weiterführen des Geschäfts. Das heißt also, hier gibt es einen gewissen Interessengegensatz und daraus resultiert ja auch diese Zurückhaltung, auf die man manchmal trifft, in den Vorstandsetagen, in den Geschäftsführungsetagen, bei den Personalverantwortlichen, die sagen, naja gut, warum sollen wir die denn jetzt holen? Das kann doch an sich uns gar nicht richtig helfen und im Zweifelsfall machen die das alles viel schlimmer noch, als es jetzt schon ist.
Dann lassen Sie uns zum Abschluss noch ein bisschen True Crime machen. Sind denn auch Fälle von Erpressung bekannt? Ja, sicherlich bestimmt. Aber wie gehen Unternehmen eigentlich vor, wenn sie von Datendiebstahl betroffen sind und im Anschluss erpresst werden?
Eine ganz, ganz schwierige Frage, Herr Krabbel. Und leider muss ich Sie so beantworten, dass das immer häufiger vorkommt. Das sind ja die sogenannten Ransomware-Attacks, wo mit Schadsoftware auf Datenbestände in Unternehmen zugegriffen wird von Cyberkriminellen. Da werden die Daten verschlüsselt und man sagt dann zu Unternehmensleitung, zu Geschäftsleitung, also wenn ihr wieder Zugriff auf die Daten haben wollt, dann müsst ihr uns jetzt bitte Euro X oder Dollar Y bezahlen, meistens auch noch in Bitcoin, weil die Cyberkriminellen mögen nämlich Bitcoin so gerne. Und das ist eine ganz schwierige Situation, aber übrigens immer so schwierig, wenn man sich Erpressern gegenüber sieht, denn man muss sich ja immer die Frage stellen, wer garantiert uns denn, wenn wir das Lösegeld, also die Ransomware zahlen, dass wir auch wirklich unsere Daten zurückbekommen? Da gibt es ja eben keine Garantie dafür. Das sagt übrigens auch die Strafverfolgung. Und deswegen, so hart das auch klingen mag, ist die Empfehlung in der Praxis immer, sich nicht auf die Erpressung einzulassen, das Ransomware bzw. das Lösegeld nicht zu zahlen und zu versuchen, das Problem anderweitig mit IT-Spezialisten zu lösen, weil man sich sonst tatsächlich in eine Situation begibt, die teilweise und mit einer großen Wahrscheinlichkeit sogar noch schlimmer ausgehen wird, als man eh schon vorher drin war.
Ja, und das sollte dann tatsächlich wirklich ein Fall sein für die Ermittlungsbehörden. Herzlichen Dank, lieber Dr. Lelei, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön, tschüss.
Drücken Sie den Folgen-Button auf Spotify und Apple Podcasts und Sie lauschen den aktuellen Gesprächen rund um das Thema Arbeitsrecht. Weitere Informationen finden Sie in der Folgenbeschreibung.